Die Josef-Geschichte, wo wir dran sind, kommt sozusagen zu einem Höhepunkt. Und eigentlich würde ich das nicht vorenthalten und darum kommen wir jetzt sozusagen zum Abschluss von dieser Josef-Serie, sozusagen mit dem Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist eigentlich dort, wo eine Not, die Hungersnot, die Brüder getrieben hat nach Ägypten und dann kommt es zu der Begegnung von Josef und seiner Brüder. Stellt euch vor, ihr wäret der Josef. Ihr habt jetzt alle Regierungsgeschäfte in den Händen. Über ganz Ägypten, euch ist die ganze Verwaltung übertragen worden. Von allen Nahrungsmitteln und so weiter sind da Top-Manager. Und jetzt kommen eure Brüder und flehen um Nahrung. Und ihr wisst, die haben euch ganz viel Leid angetan. Was macht ihr in dieser Situation? Vielleicht habt ihr auch im Leben schon erlebt, dass Menschen euch irgendwie stark herausgefordert haben. Vielleicht haben sie euch verletzt, auch mit Taten oder mit Worten. Sie haben euren Ruf vernichtet oder haben euer Leben so ziemlich aus der Bahn geworfen, haben vielleicht euer Glück genommen. Was machen wir mit diesen Menschen, wenn wir denen plötzlich wieder begegnen? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und da sind wir ganz gut drin, in dem, dass wir einfach die Personen ignorieren, mit ihnen aus dem Weg gehen, möglichst versuchen, dass ja nie zu einer Begegnung mit dieser Person kommt und möglichst alles zu vermeiden. Und dann hoffen wir, dass das Problem erledigt ist, aber oft ist das Problem nicht erledigt, im Herz ist immer noch etwas aufgewühlt. Aber meistens langt das uns nicht. Wir wünschen uns eigentlich, dass die andere Person merkt, was uns angetan worden ist. Wie verletzt wir worden sind, wie schwer es uns gefallen ist, die Zeit. Und wir wollen es ihnen eigentlich heimzahlen. Und der einfachste Weg, jemandem heimzahlen, meistens nicht einmal, dass der andere merkt, ist, so habe ich es oft gemacht, ist hinter dem Rücken über die anderen lästern. Aber ich habe gemerkt, wenn man das macht, das ist oft mit ganz vielen Nebenwirkungen verbunden. Man merkt, das Herz wird härter, es wird kälter, man wird selbst mitleidiger, man drüllt sich eigentlich nur noch um sich selber. Und wenn man so in den Lauf reinkommt, dann kommt man so wie in eine Schlaufe rein, weil die anderen wollen sie dann wieder zurückzahlen und wieder zurückzahlen. Und irgendwann ist man so in diesem Teufelskreis, wie man so schön nennt, gefangen. Und falls man dann noch die Chance hat, um irgendwie zu reflektieren, wie es einem gerade geht, merkt man, dass irgendwie das Herz vergiftet worden ist. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie man reagieren kann, aber der erfordert viel. Der erfordert Opferbereitschaft, Demut und Geduld. Blicken wir in die Josef-Geschichte hinein. Die Hungersnot hat Jakob dazu angetrieben, seine Söhne nach Ägypten zu schicken. Und alles schien gut zu laufen gewesen. Sie sind angegangen, haben es wahr bekommen. Aber der zweithöchste Mann hat gesagt, hey, nächstes Mal müsst ihr unbedingt den jüngsten Bruder mitnehmen, und zwar den Benjamin. Und nach langem Hin und Her hat der Vater den jüngsten auch mitgegeben, weil er hat ja Hunger gebraucht. Sie sind alle Hunger gehabt und haben Getreide gebraucht. Und alles schien gut zu laufen. Sie sind beladen gewesen mit riesigen Getreidesäcken und gehen wieder zurück. Hunderte von Kilometern zurück ist Kanaan, dort wo der Vater lebt. Und irgendwann, wo sie schon aufgebrochen sind und unterwegs, kommt die königliche Garde von Ägypten, überholt sie und sagt, stopp, es ist ein Becher geklaut worden im Königshof. Und bei dem, wo der Becher gefunden worden ist, der muss sterben. Und dann haben sie alles durchsucht. Ich meine, Brüder haben ja keine Angst gehabt, dass irgendetwas ist. Sie haben ja nichts geklaut. Und tatsächlich, beim Jüngsten, beim Benjamin, haben sie den Becher gefunden. Und sie sind völlig fassungslos gewesen. Was? Die Geschichte kennen, die wissen, dass der Josef den Becher da hinterlegt hat. Und da können wir sich schon mal fragen, ja, hat eigentlich der Josef seine Brüder da, weil er einen auswischen und heimzahlen? Wenn wir Geschichte lesen und im ganzen Blick haben, dann wissen wir es. Er hat sie nicht heimzahlen, sondern hat sie prüfen. Haben sie sich verändert? Zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn verkauft haben, hat da eine Veränderung stattgefunden. Und da kommen seine Brüder wieder zum Königshof, zum Josef. Sie wissen ja nicht, dass er der Josef ist. Mit den Soldaten übergehen sie dann dem Josef. Und dann tritt der Juda stellvertretend im Namen von allen vor. Seine Worte sind schwer, seine Lippen beben und er sagt, unser Vater kann es nicht aushalten, wenn jetzt unser Jüngster auch noch sterben. Wir haben einen grossen Fehler gemacht. Wir haben früher vor langer Zeit mal unsere Brüder verkauft und wir wissen nicht, ob er überhaupt noch lebt. Der Juda stellvertretend tut ein langes Schuldbekenntnis hinlegen und in dem Moment merkt der Josef, dass sich da etwas Grossartiges verändert hat im Herzen. Und der Juda sagt, stellvertretend soll die ganze Strafe, die eigentlich der Benjamin soll treffen, soll mich treffen. Und dann kommen wir zu der wunderbaren Wendung in der Josef-Geschichte. Im 1. Mose 45 können wir es nachlesen. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lass jedermann vor mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Was für eine dramatische Szene, voller Emotionen, eine unglaubliche Wendung da in der Josef-Geschichte. Betrachtet man die ganze Josef-Geschichte auch als literarische Struktur, dann stellen wir fest, dass die Geschichte auch im Zentrum steht von der ganzen Geschichte. Also es ist wirklich das Zentrum und der Höhepunkt von der Josef-Geschichte. Und statt den Weg von der Rache und mit ganz giftigen Nebenwirkungen entscheidet sich der Josef den Weg von der Vergebung. Richten wir unseren Schwerpunkt auf die Szene. Als erstes fällt uns auf, dass die Begebenheit sehr persönlich ist. Also er schickt alle raus. Alle müssen aus dem Raum rausgehen. Wir müssen uns vorstellen, Josef hat mit seinen Brüdern mit einem Dolmetscher geredet. Er hat ja mittlerweile eine ganz andere Sprache angenommen und noch ganz viele andere Diener sind rum gewesen und alle sind weggeschickt worden. Ich habe mir so überlegt, oh, manchmal wünsche ich mir doch in schwierigen Situationen, wie schön wäre es da, einen Dolmetscher zu haben, der das Problem für uns erledigt. Irgendeinen Mittler, der da zwischen zwei Fronten könnte klären. Wie schwer, falls wir das direkte Gespräch suchen. Aber Versöhnung kann es nur dann kommen, wenn beide Parteien anwesend sind. Wie geht es mit dir? Gibt es in deinem Leben auch Situationen, wo du in einem Konflikt stehst? Ich möchte uns gegenseitig ermutigen, dass wir das Gespräch, das direkte Gespräch suchen. Vielleicht wendest du ihn und sagst, hey Lukas, Josef hat es viel leichter gehabt, er hat eine riesige Stellung und eine riesige Macht und hat ganz leicht können vergeben. Aber ich habe mir dann überlegt, also die Macht, er hätte ja dann noch viel mehr Macht gehabt, um es dann noch mehr heimzahlen. Und wir erkennen in der Geschichte, dass die Stellung von Josef nicht der Grund war, warum er seinen Brüdern vergeben hat. Wir stellen fest, die Vergebung verlangt alles. Der Josef fängt lautstark an zu brüllen. Sonst erfahren wir nicht viel von den Emotionen von Josef, aber in dem Moment lesen wir, dass er ganz weinte laut und wir lesen sogar, dass im ganzen Haus zu hören war. Also ein schrecklicher Moment, den Josef da erlebt hat. 22 Jahre sind vergangen, seit er verkauft worden ist. Also er hat länger in Ägypten gelebt als bei seiner Familie daheim. Wir haben es die letzten paar Wochen miteinander angeschaut. Wie oft hat er wohl das Leid auch bei Gott geklagt? Wie oft hat er mit sich gerungen? Und trotzdem, so erstaunt es uns alle, wählt er den Weg von der Vergebung. Und der Weg von der Vergebung ist ein Willensentschluss, wo er sich entschieden hat, ich möchte vergeben. Und so ist auch Vergebung für uns ein Willensentschluss. Sind auch wir bereit dazu? Ich meine, was hätten die Brüder eigentlich verdient? Wir haben ja ein paar Polizisten nach dieser Gesetzgebung wahrscheinlich Menschenhandel und versuchten Mord und Totschlag ziemlich lang hinter Gitter. Vergebung bedeutet, auf die Strafe zu verzichten. Und für Josef hat es aber noch viel mehr bedeutet. Das hat erstens hat er müssen akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Hat seine Brüder müssen in die Augen schauen und sagen, ja, ich bin verkauft worden von euch, ich bin verschleppt worden von euch, ich bin im Gefängnis gewesen, mehrere Jahre, habe eine andere Sprache, eine andere Kultur müssen kennenlernen. Jeder von uns weiss am besten, was unser Schmerz ist, wenn andere Leute etwas uns angetan haben. Und was es heisst, der Situation in die Augen zu schauen. Zusätzlich bedeutet die Vergebung aber noch etwas mehr. Es heisst nicht nur die Situation akzeptieren, sondern auch auf Befriedigung verzichten, dem anderen zu heimzahlen. In anderen Worten, damit abfinden, dass die andere Person nie erfahren wird, was es mir eigentlich für ein Leid war oder widerfahren ist. Also Vergebung bedeutet Leiden und zwar doppelt. Im Leben von Josef wird das deutlich auch durch seine Tränen. Ein Theologe hat mal dazu geschrieben, es ist wie ein Trauerfall, eine Art Tod. Aber der Josef macht dieser Trauer ein Ende. Er sagt, hey, ich bin der Josef. Er spricht den Namen aus, der seit 22 Jahren zwischen ihnen gestanden ist. Die Brüder haben immer wieder gefragt, hey, lebt der Josef noch? Haben wir ihn jetzt umgebracht? Haben mit ihnen gekämpft und gerungen? Und da genau das Gleiche fragt jetzt der Josef seine Brüder, lebt mein Vater noch? Lebt er noch? Seine Brüder haben gar nicht antworten können, so perplex sind sie gewesen, dass jetzt der zweithöchste Mann aus Ägypten ihre Brüder ist. Also ich weiss nicht, wie wir da reagieren würden, aber denen hat es wirklich die Sprache verschlagen. Und sie werden mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert. Ja, wir haben Josef gekauft, ja, wir haben ihn belogen. Kann er uns jemals vergeben? Und dann nennt er sie beim Namen. Das ist noch ganz interessant. Der Josef sagt, tretet zu mir, damit nimmt er die Spannung raus. Kommt näher zu mir. Ich bin Josef, euer Brüder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Also bei aller Barmherzigkeit, die wir beim Josef erfahren, erfahren wir auch absolute Klarheit. Die Schuld wird nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt oder irgendetwas daraus gemacht, sondern er nennt sie beim Namen. Und da stellen wir den entscheidenden Unterschied fest, wenn wir vergeben wollen. Wenn wir Rache üben wollen, dann ist unsere Motivation, am anderen heimzahlen, die Hass. Aber wenn wir vergeben wollen, dann ist die Motivation Liebe und wir geben dem anderen die Möglichkeit, dass er seine Schuld einstehen kann. Doch es kostet ihn alles. Vergebung ist radikal. Nachdem der Josef mit aller Klarheit Schuld von den Brüdern benannt hat, stiftet er Frieden in dem, dass er ihnen vergibt. Er sagt, sind nicht traurig, sind nicht bekümmert, sind nicht traurig über euch selber, sondern freut euch. Was hat er gerade gesagt? Was ist da gerade passiert? Also ich weiß nicht, über die Situation könnt ihr fassen, sie sind unglaublich berührt von dieser Situation. Wir müssen nicht dafür büßen, was wir dir angetan haben. Und die Brüder können es immer noch nicht glauben, weil die ganze Geschichte wiederholt sich nochmal. Nach ein paar Jahren stirbt der Vater und dann passiert genau diese gleiche Szene nochmal. Die Brüder kommen wieder zum Josef und haben Angst, dass er es jetzt ihnen heimzahlt. Sie haben gemeint, er hat ihnen nur vergeben, weil er den Vater geliebt hat und endlich wieder mal hat den Vater gesehen. Aber dort genau die gleiche Szene wieder, haben sie keine Angst. Er vergibt ihnen und wieder fließen Tränen. Vergebung ist immer radikal. Vergebung bedeutet, nie mehr daran denken, es ist vergeben. Wie leben wir mit unseren Mitmenschen zusammen? Wenn wir uns auch für den harten Weg entscheiden? Vergebung hat immer das Ziel der Versöhnung. Versöhnung bedeutet Wiederherstellung einer Beziehung. Doch Versöhnung kann nur dann passieren, wenn beide beteiligten Personen auch anwesend sind und es zu einer Versöhnung kann kommen. Es kann sein, dass wie beim Josef Jahrzehnte geht, bis sie überhaupt zu der Versöhnung kommt. Vielleicht wird es nie zu einer Versöhnung kommen. Aber das Schöne ist, wenn man den Schritt, den Willensentschluss gefasst hat, ich möchte vergeben, dann dürfen wir in die Freiheit kommen und abgeben und loslassen. Dann sind wir in dem Triumphzug, wo der Michi gesagt hat, das muss uns nicht mehr belasten. Das Zwischenmenschliche können wir sehr gut verstehen, was sich da abspielt. Das können wir auch mit unserer Realität bestätigen. Ja, es ist schwierig, jemandem zu vergeben. Es bedeutet Leiden. Aber jetzt passiert etwas ganz Interessantes in dieser Szene. Jetzt kommt es zu einer ganz neuen Perspektive. Und jetzt kommt es auch zu einer ganz neuen Perspektive in der Predigt. Und ich glaube, die Perspektive ist der Grund, warum es überhaupt zu dieser Versöhnung kommt. Warum die Brüder überhaupt wieder sich versöhnen. Ein bisschen später lesen wir im Vers 8, nicht ihr habt mich nach Ägypten gesandt, sondern Gott. Da wird der Schleier geöffnet für uns, was eigentlich die Absicht ist von der Josef-Geschichte. Gott möchte die ganze Unordnung der Menschen in etwas Gutes verwandeln. Heißt das, das ist gut gewesen, was die Brüder gemacht haben? Nein, Gott hat sogar verurteilt. Aber aus dieser Situation heraus wendet er es zum Guten, zu der ganzen Unordnung, die passiert ist. Und das ist auch das Erstaunliche, wenn es nie zu dieser Versöhnung gekommen wäre, dann wäre die ganze Familie gestorben. Und jetzt können wir den Horizont noch viel grösser machen. Der Judas, oder Juda, wo da stellvertretend vor Josef angegangen ist, der ist der Stammvater, wo nachher Jesus auf die Welt gekommen ist. Und wenn wir die Geschichte anschauen in der Bibel, geht es ja immer wieder darum, dass der Satan versucht hat, die Geschichte von Jesus, dass der irgendwie auf die Welt kommt, zu verhindern. Aber eben weil es zu dieser Versöhnung geworden ist, ist auch später Jesus von diesem Stamm abgestanden. Es ist also eine riesige Perspektive, die uns hier in dieser Geschichte eröffnet. Es rettet Leben und wenn wir noch weiter schauen, rettet sogar noch viel mehr Leben. Gott hat das, was die Brüder am Anfang böse gedachten, zum Guten gewendet. An was erinnert uns die Geschichte? Hat nicht vor 2000 Jahren genau das Gleiche passiert? Hat nicht Menschen geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn? Haben sie nicht damals anstelle von einem Mörder einen Unschuldigen ans Kreuz gehangen? Auch das Kreuzesereignis ist in dem Blick unglaublich tief, wenn wir davon ausgehen, dass Gott das, was die Menschen Böses angetan haben und verurteilt, hin zu einem unglaublichen Geschehen wendet. Auch Jesus Christus ist wie der Josef verspottet, geschlagen, gedemütigt worden und letztendlich am Kreuz geschlagen worden. Viele Menschen fragen sich heute, ja, warum braucht es das Kreuz überhaupt? Warum hat Jesus da so Blutspektakel müssen am Kreuz sterben? Und der ganze Fragestrudel geht hin bis zu, dass sie aufs Kreuz ganz verzichtet. Sogar Theologen verzichten aufs Kreuz. Man fragt sich, ja, warum muss man sich überhaupt mit Gott versöhnen? Wir haben doch kein Problem mit Gott, ist doch alles gut. Hinter dieser Frage steckt die Vorstellung, dass ich als Mensch gut bin und dass ich nichts gegen Gott gemacht habe. Doch wenn wir die Lebensgeschichte anschauen, dann stellen wir schnell fest, dass wir auch einen Beziehungsbruch mit Gott leben, dass wir von Gott weglaufen, dass wir das Ziel verfehlen, das er eigentlich gedacht hat für unser Leben. Ist uns Gott manchmal gleichgültig, wenn wir nicht lieber selber Gott sind? Die Liste könnte lang weitergeführt werden und wir stellen fest, wir haben auch Beziehung zu Gott zerstört. Und Folge von dem Beziehungsbruch ist der menschliche Tod. Und die Bibel stellt ziemlich klar, was dann passiert. Alle Menschen werden zur Rechenschaft gezogen werden für ihr Leben, das sie gelebt haben. Warum hat Gott nicht einfach so vergeben können? Wenn wir die Josef-Geschichte anschauen, sollte diese Frage sich eigentlich erübrigen. Man merkt, Vergeben bedeutet Leiden und zwar doppelt. Vergebung bedeutet, die Kosten nicht dem Übeltäter aufzubürden, sondern sie selber tragen. Der Dietrich Bonhoeffer war im Konzentrationslager im Flossenbürg und ist dort auch gestorben. Und er hat gesagt, jeder, der jemandem vergibt, trägt dessen Sünden. Jeder, der jemandem vergibt, trägt dessen Sünden. Schauen wir das Kreuz an. Genau das ist da passiert am Kreuz. Jesus ist dort gestorben und hat unsere Sünden getragen. Und wenn wir jetzt in dem Blick schauen, dass Jesus uns vergeben hat und wir nie werden erleben werden, was es heisst, dafür gebüßt zu werden, werde ich immer wieder neu tief bewegt. Vergebung bedeutet zu erleben, dass wir nie erfahren werden, was es heisst, dafür gestraft werden, was wir gemacht haben. Also Jesus nimmt den Platz ein, den wir eigentlich verdient haben, damit wir den Platz einnehmen dürfen, den eigentlich nur Jesus verdient hat. Wir werden seine Kinder, wir sind seine Erben, dürfen alle Herrlichkeit mit reingenommen werden. Und das ist der Triumphzug, wo wir drauf sein dürfen, wo Gott uns geschenkt hat. Das ist der Grund, warum überhaupt Versöhnung stattfinden kann. Warum wir Versöhnung, also bis zur Versöhnung kommt, Entschuldigung, dann müssen wir unsere Schuld bekennen. Gott hat uns schon bereits vergeben. Sein Angebot steht, er ist da mit weit offenen Armen und freut sich, wenn wir in seine Arme laufen und ihn um Vergebung bittet. So verspricht uns auch die Bibel im Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wisst er sich treu und gerecht und vergibt unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Grund, warum der Josef vergeben konnte in dieser schwierigen Situation, war die enge Beziehung mit Gott. Auch wir, und davon bin ich überzeugt, können andere Menschen nur in diesem Ausmaß vergeben, so radikal, weil wir dürfen wissen, Jesus hat uns auch vergeben. Und somit können wir alles vergeben. Es ist die gleiche Logik wie in Johannes geschrieben wird, Gott hat uns zuerst geliebt, damit wir überhaupt lieben dürfen. Gott hat uns zuerst vergeben, Jesus Christus, auch wir dürfen anderen vergeben. Bei der Versöhnung von Josef und seiner Brüder ist nachher die ganze Familie erhalten geblieben. Es war eine Familienzusammenführung. Alle sind gekommen nach Ägypten und sind aufgeblüht in Ägypten. Und wir wissen, was dann passiert, sind immer grösser geworden. Irgendwann ist dann zum Auszug gekommen. Wenn es zur Versöhnung kommt mit Gott durch Jesus Christus, dann gibt es da auch eine Familienzusammenführung. Dann werden wir nämlich in die Familien hineingenommen bei Gott. Was für eine wunderbare Aussicht, was für eine Herrlichkeit. Vor allem in dem Blick, dass wir nie werden erleben, was es heisst, dafür gestraft zu werden. Und darum möchte ich euch ermutigen, geht nach dem Gottesdienst heim, auf einen Spaziergang oder wo auch immer, das haben wir ja immer wieder gemacht, und fragt euch, hey, wie ist eigentlich mein Beziehungsstatus mit Gott? Haben wir uns versöhnt mit Gott? Gehören wir zu dieser Familie? Sind wir in dem Triumphzug mit Jesus unterwegs? Und können wir auch somit anderen vergeben?